unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich war vorige Woche in Hummersdorf und da ist mir schon angekündigt worden, die Dorfchemnitzer würden sich freuen. Und auf meiner Seite ist ebenso viel Freude. Ich habe mich auf diese Tage mit euch gefreut und habe immer auch gehofft, dass ja nicht noch was dazwischen kommt. Der Jörg hat es schon angedeutet, voriges Jahr haben wir ja gebangt, ob wir die Tage bis zum Ende durchführen können. Und mit dem letzten Tag, dem Sonntag, wurden dann danach auch alle Veranstaltungen in unseren Gemeinschaften geschlossen. Es durfte nichts mehr stattfinden. Ich weiß nicht, wie ihr so dieses Jahr erlebt habt, was euch alles so widerfahren ist. Wir, ich meine damit meine Frau und unsere Familie, wir sind bei guter Gesundheit, da kann man nur von Herzen dankbar sein, wenn einem das so geschenkt wird und widerfährt. Wir hatten allerdings in unserer Gemeinschaft in Stangendorf auch zwei ganz schwere Corona-Fälle. Und wisst ihr, solange das weit weg ist, sagt man, ach, die übertreiben doch alle nur. Natürlich sind viele Maßnahmen, die damit zusammenhängen, für mich nicht einsichtig und durchsichtig. Aber wenn man dann hautnah so miterlebt, dass es in großen, kräftigen Kerl so auf die Bretter haut, dass er nach einem Vierteljahr noch immer mit Atemproblemen zu kämpfen hat. Und ein anderer jüngerer Mann, Ende 30, der war richtig schlecht dran. Da wird man mit all dieser Bewertung, versteht ihr, etwas vorsichtiger. Und ich wünsche euch auch als Gemeinschaft, weil ich von manchen Gemeinschaften das weiß, es gibt durch Corona auch manche Spaltungen, weil die Meinungen so weit auseinandergehen. Und hier sollten wir auch ein weites Herz füreinander haben. Wer es alles nicht so eng sieht, ja, das ist auch eine Meinung. Wer es ganz eng sieht, wir haben auch Leute, die sind nicht mehr in unsere Gemeinschaft gekommen. Einfach aus Angst. Ich denke, auch das muss man akzeptieren. Vielleicht lernen wir auch durch diese Pandemie wieder ein behutsames Umgehen miteinander. Dass wir auch den anderen in seiner Andersartigkeit akzeptieren können. Und das nicht nur mit Meinungen und Ansichten, die jetzt im Blick auf diese Pandemie da sind. Es gibt manchmal auch die unterschiedlichen Meinungen und Positionen zu Bibelworten. Und ich denke, wenn man sich mit der Offenbarung beschäftigt, wird es auch eine solche Bandbreite geben. Aber ich freue mich, dass wir wieder weiter den Spuren der Offenbarung folgen können. Eben unter diesem großen Thema der Zukunft getrost entgegensehen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es in der Offenbarung nicht um ein zeitliches Nacheinander geht. Wer ganz aufmerksam die Offenbarung liest, der merkt an bestimmten Stellen schon, hier sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Kapitel 6 gibt es so eine Stelle. Da ist der Tag des Herrn schon da. Und dann geht es wieder fast von vorne los. Es wird eine neue Wegstrecke durchschritten. Und deshalb neige ich dazu zu sagen, die Offenbarung ist ein thematisches Nacheinander. Es werden Themen nacheinander behandelt. Das große Thema Gemeinde in den ersten drei Kapiteln. Und da wird auch die Richtung gewiesen. Die Offenbarung ist Botschaft für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten und an allen Orten in dieser Welt. Deshalb diese vorangeschalteten Gemeindebotschaften an 7 kleinasiatische Gemeinden. Das ist die grundsätzliche Richtung. Und dann ist es so schön, dass die Offenbarung nicht mit den Krisen und Katastrophen beginnt, sondern dass in den Kapiteln 4 und 5 zunächst unser Blick in den Himmel gelenkt wird. Dort der Thron Gottes, den sieht Johannes. Und vom Himmel aus wird regiert. Immer. Ob es das dunkle Mittelalter war, ob es unsere Neuzeit ist mit Aufklärung und Gottesleugnung oder mit schweren Christenverfolgungen. Es wird regiert. Das sind Kapitel 4 und 5. Das große Thema, Gott ist der Herr. Dann gibt es einen großen Teil Gottes Gerichte, Kapitel 6 bis 16. Es gibt 4 Kapitel, die beschreiben sehr intensiv die gottlose Welt. Und das ist ein Thema. Die Welt wird gottloser. Und es gibt am Ende Sieg und Endgericht. Das Böse wird überwunden und am Ende dann 2 Kapitel noch, die sich damit beschäftigen, das große Thema, alles neu. Die Endzeit ist ja durchzogen, auch das noch so als Vorspann, Die Endzeit ist durchzogen von 3x7 Gerichtsreihen. Die Siegel, die Posaunen und die Schalengerichte. Und wenn wir im biblischen Sinne von der Endzeit reden, dann ist das nicht eine Zeit, die erst kommt, sondern es ist die Zeit zwischen Himmelfahrt und der Weltvollendung oder auch der Wiederkunft Jesu. Ich würde das nicht so scharf abgrenzen. Natürlich gibt es dann auch in der Entwicklung ein Ende der Endzeit. Und da wird vieles noch dunkler und gefährlicher und schlimmer werden, auch für uns als Christen. Aber die gesamte Zeit von Jesu Kommen in diese Welt bis zum Wiederkommen sieht die Bibel als Endzeit. Und da sind also diese Gerichtsreihen angekündigt, dass das siebte Siegel, wenn es geöffnet wird, die sieben Posaunengerichte auslöst. Und zwischen der sechsten und siebenten Posaune gibt es einen größeren Einschub, Kapitel 10, 1 bis 11, 14. Und dann erst, wenn das die siebente Posaune ertönt, werden die sieben Schalengerichte uns angekündigt und erklärt. Und da gibt es keine Einschübe mehr. Dort folgt im Grunde Gericht auf Gericht. Diese Zwischenstücke, die uns immer wieder genannt werden, machen auch deutlich, die Welt und die Gemeinde Jesu steht nicht unter Dauerbeschuss. Es gibt immer so Zeiten des Aufatmens. Vielleicht kennt ihr das aus der Eifel. Erleben wir Zeiten, da kommt alles knüppeldick. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Und dann wieder mal beruhigt sich so der Lebenslauf. Da geht es wieder mal einigermaßen im grünen Bereich dahin. Und dann kommt oft wieder so ein Aufwallen. Also Gott verschafft der gerichtsreifen Welt immer wieder einmal die Zeiten des Aufatmens, Verschnaufpausen, Zeiten der Umkehr. Er gibt seiner Gemeinde Worte des Trostes, der Vergewisserung und der Hoffnung. Das ist also der Sinn dieser Zwischenstücke, die wir immer wieder in der Offenbarung entdecken. Wenn wir uns heute mit Offenbarung 11 beschäftigen, dann ist das sozusagen die Fortsetzung von Kapitel 10 und behandelt den Kampf gegen Gottes Wort und seine Gemeinde. Funktioniert das nicht mehr. Gottes Schutz auf dem Weg zum Ziel. Chesterton hat einmal gesagt, die Kirche ist mindestens 5-mal vor die Hunde gegangen, aber jedes Mal war es der Hund, der gestorben ist. Die Gemeinde existiert noch immer. Und wie viele haben der Gemeinde den Kampf angesagt? Gottes Wort sollte ausgerottet werden, die Gemeinde sollte ausgerottet werden. Und die das angekündigt haben, die gibt es nicht mehr. Aber die Gemeinde Jesu, die lebt und existiert. Wie immer sich der Weg der Gemeinde Jesu durch diese Zeit und Welt gestalten wird, Jesus hat seine Gemeinde für die Ewigkeit geschaffen und deshalb wird er sie bewahren. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das sind die klaren Worte Jesu für seine Gemeinde. Und deshalb wird Gemeinde überleben. Alle Turbulenzen, auch alle Verfolgungen. Also Gottes Schutz auf dem Weg zum Ziel. Ehe die siebte Posaune diese letzte Gerichtswelle über die Erde ankündigt, wird noch einmal der Weg seiner Wiederkunft beschrieben. Das ist das große Thema in Kapitel 11. Und für das Gemeindezeitalter gilt, wie es Martin Luther auf den Punkt gebracht hat, wir sind's doch nicht, die da die Kirche erhalten. Unsere Väter sind's nicht gewesen, unsere Kinder werden's nicht sein, sondern der war's, der ist's und der wird sein, der da sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mit diesem Herrn, liebe Geschwister, haben wir es zu tun. Und deshalb können wir wirklich unsere Wege getrost gehen, durch diese Zeit, aber auch hinein in die Zukunft. Im ersten Teil des Zwischenstückes, Kapitel 10, wurde dem Johannes ein anderer, starker Engel gezeigt. Und sein Auftrag besteht darin, er soll die Letzten kündigen. Und dann kommt der Tag des Herrn. Doch ehe diese letzten Gerichte, es geht dann um diese sieben Schalengerichte, die Welt treffen, darf Johannes noch einmal die Gemeinde trösten. möchte gern dieses 11. Kapitel so abschnittweise mit euch bedenken. Also wer eine Bibel vor sich hat, schlagt gerne mit auf, Offenbarung 11. Zunächst die Verse 1 und 2. Es geht um die Abgrenzung und Bewahrung der Gemeinde. Nun wurde mir ein Stab aus Schilfrohr gegeben, wie man ihn zum Messen verwendet. Geh und miss den Tempel Gottes aus, auch den Altar, sagt deine Stimme zu mir, und zähl die Menschen, die im Tempel anbeten. Aber lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden, und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Das Wort Tempel markiert hier den Vers 1. Auch im Vers 19 ist dann noch einmal vom Tempel die Rede. Tempel stammt vom lateinischen Templum und bedeutet ein Raum, der einer Gottheit geweiht ist. Ein Heiligtum, ein Raum ausgesondert für Gott. In welchem Zweck dient, ist Gott gegenwärtig? Das war ja für Israel das ganz Besondere in Jerusalem der Tempel und dort ist Gott gegenwärtig. Ein Ort der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes, ein Ort der Anbetung. In Offenbarung 11 wird die Gemeinde hier als Tempel dargestellt. Auch Paulus wendet ja dieses Bild auf die Gemeinde an. Epheser 2, Vers 19, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Gemeinde ist der Tempel. Interessant, dass es im Griechischen für das Wort Tempel zwei Begriffe gibt. Einmal das Wort Hieron und einmal das Wort Naos. Naos, dieses Wort wird immer verwendet, wenn es um die geistliche Deutung des Tempels geht, um die Gemeinde. Da steht dieses Wort Naos. Hieron meint den steinernen Tempel, wie er ja zu Johannes Zeiten schon nicht mehr stand, aber bis 70 nach Christus in Jerusalem stand. Das ist Hieron, der steinerne Tempel. In Matthäus 24, Vers 1, das war der steinerne Tempel und da steht das Wort Hieron. In der gesamten Offenbarung begegnet uns nur der Begriff Naos. Nicht das Wort Hieron für den steinernen Tempel. Das gab mir auch zu denken. Dass also in der Offenbarung die Gemeinde als Tempel dargestellt wird. Und wenn man dann zu den letzten Kapiteln der Bibel kommt, dann entdecken wir auf einmal, auf Gottes neuer Welt gibt es gar keinen Tempel mehr. Johannes sagt, es gibt keinen Tempel mehr, schreibt er dann auf den letzten Seiten der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob das viel austrägt, weil es so Richtungen gibt, die sagen, ach, da gibt es schon Pläne für den dritten Tempel und alles. Ich würde mich hier sehr zurückhalten, weil das ist gar nicht so wesentlich. Für mich ist entscheidend, dass Gemeinde Jesu jetzt der Tempel ist. Und ob in Jerusalem nochmal ein Tempel gebaut wird, vielleicht im tausendjährigen Reich, ich weiß es nicht. Aber entscheidend ist in der Offenbarung, dass der Blick auf die Gemeinde gelenkt wird und dass dort auch die Gemeinde immer gesehen wird, aus Juden und aus Heiden. Deshalb oft die 2x12er-Reihen in der Offenbarung. 12 Stämme Israels, 12 Apostel im Neuen Testament. Und das ergibt die Gemeinde, die Jesus, der aus beiden eins gemacht hat. Das ist also dieses große Bild in der Offenbarung von der Gemeinde dargestellt im Tempel. Was soll Johannes tun? Er soll messen und zählen. Messen bedeutet Abgrenzung, Schutzzone für die Gemeinde. Darum geht es. Also was Gott messen lässt, was Gott zählen lässt, da will er sagen, das ist mein Eigentum. Und merken wir, welcher Trost in den Worten steckt, das haben damals die Leute gleich begriffen, als sie diese Botschaft gelesen und gehört haben. Gott lässt seine Gemeinde messen und zählen. Wir sind sein Eigentum. Und was unser Eigentum ist, das lassen wir uns doch nicht gern von jemandem nehmen, oder? Da passen wir auf. Da sorgen wir dafür, dass uns das nicht gestohlen wird. Gottes Eigentum, die Gemeinde, Er passt auf sie auf. Er lässt sie sich nie und nimmer aus den Händen nehmen, aus seinen Händen reißen. Messen ist also auch Sicherungsakt. Die Gemeinde ist bei Gott sicher. Sie gehört Gott. Interessant, dass beim Vermessen der Vorhof wegfallen soll. Der soll nicht mit gemessen werden. Nur es gibt den großen Vorhof, gab es damals im Tempel, und dann gibt es das Heiligtum, das Allerheiligste. Und damit wird deutlich, Abgrenzung ist auch Ausgrenzung. Und hier lernen wir eine sehr wichtige Lektion, auch als Gemeinde Jesu. Wisst ihr, man kann im weitesten Sinne zum Tempel gehören. Man kann sich auch in dem großen Vorhof aufhalten. Aber man ist nicht Gemeinde im Sinne vom Tempel. Man ist nicht am Altar, nicht im Heiligtum. Man dummelt sich sozusagen auf den Außenplätzen des Tempels. Und am Altar stehen die, die ihr ganzes Leben Gott als lebendiges Opfer dargebracht haben. Am Altar steht nur, wer vom Opfertod Jesu lebt. Denn am Altar geschahen die Opfer für unsere Sünden. Und deshalb, ein wiedergeborener Christ ist der, der seine Schuld wirklich auf dem Altar zu Jesus gebracht hat. Und der dann um seine Vergebung weiß. Das macht die Gemeinde aus. Nicht eine Elitetruppe, sondern es sind die, die sagen können, ehrlichen Herzens, Gott sei mir Sünder, gnädig, hilf. Ja, man kann fromm und kirchlich sein. Und Deutschland ist für mich so ein frommes, kirchliches Land. Man hat aber seine Kleider nicht im Blut des Lammes gewaschen. Und redet mal so mit einem guten Deutschen, der sich als fromm und christlich bezeichnet. Der wird sagen, liebe Gott, ich bin mit mir zufrieden. Ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Und mit Jesus bleibt man nur da weg. Sobald das Gespräch auf Jesus kommt, da ziehen viele den Kopf ein und wenden sich ab. Das wollen sie nicht. Sie müssen sich ja ihre Schuld eingestehen, wenn sie Jesus als ihren Heiland annehmen. Also es genügt nicht, sich in der Nähe des Heiligtums aufzuhalten. Man muss am Altar stehen. Es genügt nicht, dieses Gleichnis Jesu, der schmale und der breite Weg, es genügt nicht, an dieser engen Pforte zu stehen und zu sagen, oh, das ist eine schöne Pforte hier. Wo ist ein bisschen eng? Und dann bleibt man stehen und bleibt stehen. Nein, durch diese enge Pforte muss ich hindurchgehen. Und dann bin ich auf dem schmalen Weg. Das ist nicht immer der angenehmste Weg, aber es ist der einzige Weg, der zum Ziel führt. Wie ist das eigentlich heute in unseren Gemeinschaften? Laden wir Menschen, das Programm, unser Kurs sind gut und wir haben uns da ein paar schöne Gags einfallen lassen, kommt nochmal geguckt. Oder laden wir Menschen noch an den Altar ein und sagen, wenn du nicht Jesus hast, gehst du verloren. Gehst du verloren. Trauen wir uns das noch? Menschen auf ihre Schuld hin anzusprechen, auf ihre Sünde. Da sammeln wir uns keine Pluspunkte bei unseren Zeitgenossen. Genossen. Es kann sein, dass die den Kopf schütteln und sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber das, was bei Menschen unmöglich ist, dass jemand ins Reich Gottes eingehen kann, das ist bei Gott allemal noch möglich. Also haben wir den Mut, Menschen wirklich an den Altar zu laden. Der äußere Vorhof ein Sinnbild auch für alle verhängnisvolle Weltoffenheit und Kompromissfreudigkeit der Kirche und der Gemeinde Jesu. Und hier sollten wir als Gemeinde und auch als Gemeinschaft klar unseren Weg gehen, in dieser Bindung an Jesus Christus. Wo stehe ich? Wo ist mein Platz? Im Tempel, am Altar? Oder bin ich noch am Vorhof, in den Außenbereichen? Hier braucht es eine klare Entscheidung. Zum Bild des Tempels kommt das der heiligen Stadt. Und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Ein weiteres Bild für die Gemeinde. Die Stadt ist auch hier als Gemeinde so das Gegenbild zu Babylon, dieser großen Stadt der Gottlosigkeit. Also immer geht es auch in der Offenbarung um diese Gegenbilder. Und der Antichrist will ja unter allen Umständen den Tempelbau, den Gemeindebau verhindern. Er will Gottes herrliches Bauwerk zerstören. Und deshalb lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, Lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel, und hier steht Naon, das geistliche Gebäude, versteht ihr, in den Tempel, in die Gemeinde Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Darum geht es. Die Zeit der Gemeinde wird in der Endzeit noch einmal, es ist die gesamte Breite von Jesu Wiederkunft, von Jesu Kommen in diese Welt bis zur Wiederkunft, mit drei Zeitangaben beschrieben. Das sind einmal 1260 Tage, es geht um 3,5 Jahre und es geht um 42 Monate. Also immer der gleiche Zeitraum, aber immer mit unterschiedlichen Zahlenangaben. Und der Sinn ist der, wenn die 1260 erscheinen, geht es meistens um den Zeugendienst der Gemeinde. Das seid ihr der Welt schuldig, in der Endzeit, Jesus zu bekennen. Die 3,5 Jahre sind auch die Bewährungszeit für die Gemeinde, die Bewahrungszeit. Die Gemeinde wird auch in allen antichristlichen Angriffen bewahrt und durchgebracht. Und es ist die Bewährungszeit. Die Gemeinde muss sich in dieser Zeit der Verfolgung und der Anfechtung immer wieder bewähren. Also verschiedene Zeitangaben, um die Zeit zu qualifizieren. Es geht nicht um Abzählzahlen, sondern es geht immer um eine bestimmte qualifizierte Zeit, und der Schwerpunkt auf einer Sache liegt. Bei den 3,5, da kommt ja die gebrochene Zeit zum Ausdruck. Die 7 wäre so ein Stück die Vollständigkeit und 3,5. Rechnet mal mit, ihr Jungs, 3,5 und 3,5. Wie wissen das bei euch in Dorf Chemnitz auch 7, ne? Ist bei uns auch so, hat sich nicht viel geändert. Also die 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit, etwas Abgeschlossenes. Und 3,5 ist immer diese gebrochene Zeit. Das ist noch nicht zum Ende gekommen. Da passiert noch einiges. Aber in dieser gebrochenen oder auch zerbrochenen Zeit, da bleibt die Gemeinde bewahrt. Auch wenn sie hart bedrängt wird. Also das einfach nochmal so zu den unterschiedlichen Zahlenangaben. Und dann lesen wir mal weiter. Es geht um die zwei Zeugen in der Zeit der antichristlichen Bedrängnis. Die Verse 3 bis 13. Doch werde ich, fuhr die Stimme fort, meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden während dieser ganzen Zeit, die Endzeit, 1260 Tage lang, diese Zeugen, der Zeugendienst, in Sacktuch gehüllt als Propheten, sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Wenn jemand versucht, ihnen etwas anzutun, wird Feuer aus ihrem Mund kommen und ihn vernichten. So wird es allen ihren Feinden ergehen. Jeder, der ihnen etwas antun will, wird auf diese Weise umkommen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, die Gewässer in Blut zu verwandeln. So oft sie es wollen, können sie jedes nur schreckliche Unheil über die Erde hereinbrechen lassen. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen. Man in der großen Stadt auf offener Straße liegen lassen, in derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde. Und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Während 3,5 Tagen werden sich Menschen aus den verschiedensten Völkern und Stämmen, Menschen unterschiedlichster Sprachen und Kulturen am Anblick der beiden Toten weiden und man wird es niemand erlauben, sie zu bestatten. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Doch nach den 3,5 Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft, kommt hierher, kommt hier herauf. Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben. Im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7000 Menschen werden den Tod finden. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Nur als Vorbemerkung, ich kann zu diesem Text jetzt auch nicht zu jedem Text eine Erklärung, zu jedem Vers eine Erklärung, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich möchte euch gern ganz kurz darauf hinweisen, diese zwei Zeugen, Ölbaum und Leuchter, führen uns zu Saraja 4, 1 bis 14. Müsst ihr nochmal nachlesen, Saraja 4, 1 bis 14. Dort steht der Davidsohn Serubabel, unter Hohepriester Jeschua, dienstbereit vor dem lebendigen Gott. Das ist sozusagen das Hintergrundbild. Der Serubabel als Davidsohn repräsentiert den König. Unter Hohepriester Jeschua steht als Priester. Hier geht es um die königliche und priesterliche Aufgabe. Und das führt uns dann auch ins Neue Testament zu Petrus hin. Er schreibt, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Genau das Bild, das Saraja entwirft, das hier aufgegriffen wird, ist wieder ein Bild auch für die Gemeinde. Und am Anfang der Offenbarung weist Johannes die Gemeinde darauf hin, was Jesus aus ihr gemacht hat. Kapitel 1, Vers 6, ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Das ist die Gemeinde Jesu, königliche, priesterliche Gemeinde. Und die zwei Zeugen als zwei Ölbäume und zwei Leuchter beschreiben also keine geschichtlichen Einzelpersönlichkeiten, sondern es ist der Dienst der Gemeinde in der gesamten Endzeit. Sie stehen hier als das eine Christuszeugnis. Und könnt ihr euch erklären, warum zwei genannt werden? Wie war das denn mit den Aussagen von Zeugen? Sie musste eine Aussage auf zweier oder dreier Zeugenmund beruhen. Also im Orient galt eine Aussage oder ein Zeuge so viel wie kein Zeuge. Also tritt nur einer auf, könnt ihr es vergessen, egal was der sagt. Es braucht immer zwei Zeugen, die in ihrer Aussage übereinstimmen. Und hier geht es um die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Christuszeugnisses und deshalb zwei Zeugen. Erst durch diese gleichlautende Aussage zweier Zeugen, aus dem Mund zweier Zeugen, wird eine Sache rechtskräftig. Jesus hat mal, ich glaube, 70, 72 Jünger ausgeschickt. Wie hat er sie denn ausgeschickt? Immer paarweise. Und das gibt es heute noch in manchen Missionen, dass immer zwei dann ausgeschickt werden. Das hat etwas damit zu tun, dass einer eben nicht allein ist, sondern dass man dort zu zweit unterwegs ist und dass man das gleiche Zeugnis sagt. Also es geht um die Glaubwürdigkeit. Also diese zwei Ölbäume und zwei Leuchter stehen für die Rechtskräftigkeit und Vollständigkeit des einen Zeugnisses von Jesus. Auch da frage ich mich, wie reden wir als Gemeinde Jesu von Jesus? Wie einheitlich ist unser Zeugnis? Und wenn ich mir da die Bandbreite der Verkündigung in unserer großen Volkskirche anschaue, dann ist das bei weitem nicht mehr dieses eine klare Christuszeugnis. Und Christuszeugnis kann immer wieder nur die Botschaft vom Kreuz sein. Das Christuszeugnis kann immer nur das Zeugnis für die Welt sein und dieser Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir sehen, die Endzeit ist für die Gemeinde Dienstzeit. Sie bezeugt der Welt, das Leben ist erschienen, wir sahen seine Herrlichkeit. Und sie ruft der Welt zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Und im Bild der zwei Zeugen werden also der Auftrag der Gemeinde, der Weg der Gemeinde und das Ziel der Gemeinde auch der Dienst. Und Zeuge kann man nur sein, wenn man bei einer Sache selber dabei war. Also ich kann zu einem Unfall keine Zeugenaussage machen, wenn ich nicht dabei war, wenn ich es vielleicht nur wieder von anderen gehört habe. Das, was du in deinem Leben mit Jesus erlebt hast, das, was dir Gottes Wort bedeutet, wo Gott dich anspricht, das kannst und sollst du bezeugen. Das ist unser Zeugendienst. Unterweg der Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, ob es uns gefällt oder nicht, ist immer auch der Leidensweg. Wir haben jetzt in der fortlaufenden Bibellese Lukas-Evangelium gelesen. Dreimal kündigt es Jesus seinen Jüngern an: Ich gehe mit euch hinauf nach Jerusalem, der Menschensohn muss leiden, er wird geschlagen und am Ende getötet, er wird auch auferstehen. Aber da liest man dann, sie verstanden kein Wort. Sie konnten den Sinn der Rede nicht verstehen, weil sie das Leiden nicht wollten. Natürlich wird keiner von uns mit fliegenden Fahnen ins Leid ziehen wollen. Aber es kann sein, es wird auch uns noch oder kann auch uns noch treffen. Und wer so Berichte von oben durch verfolgt, der kriegt ein kleines Bild von dem, was in der Welt mit Christen geschieht. Wie man da mit Christen umgeht, für mich immer wieder erschreckend. Aber macht mich auch irgendwie bestürzt, warum man denen, die eigentlich niemandem was Arges tun, warum man denen so viel Böses zufügt. Und das Ziel der Gemeinde, sein, wo Jesus ist, auch das klingt mit an. Im Vers 12, aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft, kommt hier herauf. Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Woran erinnert uns das denn? Die Entrückung. Die Gemeinde, die schon Verstorbenen mit den noch Lebenden zusammen Jesus entgegengerückt. Also hier ist einfach mit ganz verschiedenen Bildern, aber ich gebe zu, auch mit Begriffen, die ich nicht im Detail deuten kann, wird uns hier der Zeugendienst der Gemeinde beschrieben. Es wird auch an ihre Vollmacht erinnert, an Mose und Elia. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass während der Zeit, in der sie als Propheten auftreten, kein Regen fällt. Ist für mich jetzt nicht ersichtlich und erklärbar, was jetzt für die Gemeinde gemeint ist. Aber die Gemeinde hat auch noch die Kraft, Wunder zu tun. Es kann Zeiten kommen, wo das noch einmal ganz besonders auch der Gemeinde gegeben wird. Aber wenn hier Mose und Elia genannt wird und die Gemeinde in ihrer Vollmacht auftritt, dann werden wir daran erinnert, Mose und Elia standen als Minderheit einer erdrückenden, feindseligen Macht gegenüber. Das war einmal der Pharao, mächtig und gewaltig, und das war bei Elia die Isebel. Also sie als Minderheit einer großen, bedrohlichen, feindlichen Macht gegenüber. Und Gott will die Gemeinde, wie auch Mose und Elia, gebrauchen, um seinem Reich den Weg zu bereiten, die Welt zur Buße zu rufen, aber auch die Gerichte anzukündigen. Wie Mose und Elia also von der gottlosen Welt bekämpft und abgelehnt wurden, so auch die Gemeinde. Es liegt hier eine Steigerung vor, wie es der Gemeinde ergeht. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen, gegen sie kämpfen, es wird sie besiegen und es wird sie töten, umbringen. Also es wird immer härter gegen die Gemeinde vorgegangen, aber nur als Tage, also nochmal eine verkürzte Zeit. Kann man da an das Wort Jesu erinnern, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, um der Auserwählten willen, es würde keiner selig werden, es würde niemand mehr überstehen können. Also es gibt wohl auch so eine verkürzte Zeit dann in der Endzeit für die Gemeinde Jesu, wo Jesus sagt, und jetzt ist Schluss, jetzt hole ich euch zu mir, jetzt komme ich für meine Gemeinde. Und mir wird das immer in dem Wort Entrückung deutlich, 1. Thessalonicher 4. Das Wort Entrücken bedeutet vom Griechischen her etwas zusammenraffen und ganz schnell fortbringen. Ich habe da immer so das Bild eines nahenden Gewitters vor Augen. Also der Horizont schon dunkel, die Blitze zucken und da hat der Bauer noch sein Heu auf der Wiese. Ich weiß nicht, wer von euch so Kleingärtner ist und Kleinbauer. Aber dann muss man das Heu möglichst, wenn es trocken ist und schon gut ist, doch in die Scheune bringen, ehe dann das Unwetter beginnt. Und so stelle ich mir dieses Wort, dieses Bild der Entrückung vor. Das Unheil bricht über diese Welt herein, es ziehen bedrohliche Gewitter auf Die Gemeinde wird bedroht und Jesus wird sie dann wegreißen, entrücken und dem Machtbereich des Bösen entnehmen. Also diese 3,5 als Unvollkommenheit, als Unvollständigkeit. Damit wird auch deutlich, die Zeit der Bosheit ist auch begrenzte Zeit. Und die Gemeinde bleibt in ihr bewahrt. Ja, die Zeugen werden gehasst. Warum? Weil sie die Welt auf ihre Sünde hin angesprochen hat. Und das erregt den Hass. Und deshalb feiert die Welt den Sieg über die Gemeinde. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Sie hatten ein schlechtes Gewissen. Sie wollten die Gemeinde nicht mehr haben. Das Zeugnis der Gemeinde wird verstummen. Nun kann die Welt tun und lassen, was sie will. Keiner wird ihr mehr reinreden und sagen, was falsch ist. Und da wird ein voreiliger Triumph gefeiert. Und dann bekennt sich Gott zu den Zeugen. Das waren die Verse 11 und 12. Nach 3,5 Tagen. Erinnert auch so ein bisschen an die 3 Tage, wo Jesus im Grab war und nach 3 Tagen auferstanden ist. Wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren und sie werden dann in den Himmel aufgenommen werden. Also noch einmal, Auferweckung der Gemeinde und auch Entrückung klingen hier schon an. Der Tod der Zeugen Jesu erweist sich als Tor zum Leben. Liebe Brüder und Schwestern, das gilt auch für unser Sterben. Egal, ob wir in einer Christenverfolgung unser Leben lassen müssen oder durch Corona oder durch einen Verkehrsunfall oder friedlich im Bett sterben und einschlafen. Es wird für uns als Christen, die wir Jesus vertrauen, der Tod, das Tor, die Tür zum Leben sein. Wir sterben, um zu leben. Das ist unser Weg und das ist der Weg der Gemeinde. Aber mit der Entrückung der Gemeinde werden sich dann auch die Schleusen für die letzten Gerichte öffnen. Ich glaube, dann wird es noch einmal auf dieser Welt ganz, ganz arg zugehen. Es tauchen doch mal im Vers 13 2 Zahlen auf, das Zehntel und die 7000. Im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7000 Menschen werden den Tod finden. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Ein Zehntel, Gott hat ja auf den zehnten Teil Anspruch. Ich weiß nicht, wer von euch das praktiziert und den Zehnten gibt. Also wir tun es schon viele, viele Jahre. Und man wird ja dadurch, das ist das Wunder oder der Segen Gottes, man wird dadurch nicht ärmer. Aber den zehnten Teil Gott geben, er hat Anspruch darauf. Und wo sich der Mensch dem verweigert, auch hier die gottlose Welt, sie gibt Gott nicht die Ehre, die ihm gebührt, wird Gott es sich einfach nehmen, wenn es der Mensch nicht freiwillig dann gibt. Also Gott hat Anspruch darauf, auf die Menschen. Und nun nimmt sich Gott im Gericht, was ihm gehört. Und dass hier 7000 umkommen, das ist die 1000 mal 7, das ist der Anspruch, sondern mehr dieser symbolische Charakter. Gott hat einen Anspruch auf alle und alle werden einmal ihr Leben vor ihm verantworten müssen. Was hier noch geschieht, und das ist das Positive, dass die Überlebenden dann Gott die Ehre erweisen. Es kommen dann in den nächsten Gerichtsfolgen Zeiten, wo die Menschen immer hartherziger werden, wo sie Gott nur noch verspotten, Gott lästern und sich für Gott total verschließen und dicht machen. Hier ist noch, darf man so sagen, die Zeit der Gnade, hier gibt es noch die Möglichkeit der Umkehr. Die siebente Posaune. Vers 14 ist so ein Stück Zwischenstück zwischen den Versen 1 bis 13 und dann Vers 15 beginnt. Da heißt es, das zweite Unheil, das der Weheruf angekündigt hat, ist vorüber. Doch das dritte steht unmittelbar bevor. Nun blies der siebente Engel seine Posaune. Daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Sie riefen: Herr und Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und der du warst, dir gilt unser Dank. Denn nun hast du deine große Macht unter Beweis gestellt und hast die Herrschaft angetreten. Die Völker hatten sich im Zorn gegen dich erhoben, aber jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Die Zeit ist gekommen, wo über die Toten Gericht gehalten wird und wo dein Diener, die Propheten, ihren Lohn erhalten und mit ihnen alle, die zu deinem heiligen Volk gehören und sich dir in Ehrfurcht unterstellen. Kleine und große, aber die, die die Erde zugrunde richten, werden nun selbst zugrunde gerichtet werden. Dann öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel und die Bundeslade, die im Tempel steht, wurde sichtbar. Blitze zuckten auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Die Erde bebte und ein furchtbarer Hagelsturm ging über die Erde nieder. Ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, dieser Wortlaut jetzt in den letzten Versen vom 11. Kapitel bringen uns ans Ende. Und doch ist es noch nicht dieses Ende. Das ist so diese prophetische Sicht, dass über eine weite Zeit hin schon die Dinge beschrieben werden, als wären die alle schon geschehen. Und dann setzt es wieder von vorne ein. Es wird noch einmal sozusagen die Geschichte durchschritten. Vers 14 erinnert an die schrecklichen Ausmaße göttlichen Gerichts. Die letzten drei Posaunengerichte sind verstärkt durch das dreifache Wehe. Die fünfte Posaune, die sechste und die siebente ist dann das dritte Wehe. Und immer wird das Unheil schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und die siebente Posaune kündigt dann die Ankunft des Königs an. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott setzt seine Herrschaft durch. Es gibt keinen, der sich mehr in den Weg stellen könnte. Das Ertönen der siebenten Posaune bläst im Grunde die Vollendung ein. Was jetzt noch die Gemeinde erbittet, dein Reich komme. Hier ist es geschehen. Die weiteren Gerichte werden dann erst ab Kapitel 15 beschrieben. Die Kapitel 12 bis 14 beschreiben dann den Konflikt zwischen Gottes Volk und den Mächten des Bösen. Das ist dann dieses Thema, 12, 13 und 14. Und dann erst geht es mit den Gerichten weiter. Daran merkt man eigentlich auch schon, dass es eben nicht dieses zeitliche Nacheinander ist, sondern das thematische. Jetzt wird nochmal dieses Böse uns vor Augen gehalten. Das ist dann, wie gesagt, Thema ab Kapitel 12. Und auf diese gottfeindlichen Mächte, die dort agieren, wird die Gemeinde vorbereitet, indem sie an die unumstößliche Königherrschaft Gottes erinnert wird und an seine fortwährende Gegenwart. Und ich finde einfach die Bilder immer wieder faszinierend, die Johannes hier sehen darf. Da sieht er doch den Tempel. Dann öffnete sich der Tempel Gottes im Himmel. Jetzt geht es bei Tempel nicht mehr um die Gemeinde. Es sind oft die gleichen Worte, aber manchmal mit anderen Bildern besetzt. Und hier steht jetzt der Tempel für das Allerheiligste im Himmel, der Thron Gottes. Das ist also jetzt dieses Bild im Vers 19. Und sichtbar wird die Bundeslade. Und die Bundeslade ist für Israel immer die Erinnerung an Gottes Treue, an Gottes Anwesenheit, an Gottes Machtfülle und an Gottes Willen. Denn was war denn drin? Die 10 Gebote. Stab Aarons und ich staub im Krug mit Manna. Aber wichtig sind die Gebote. In der Bundeslade liegt sozusagen der Wille Gottes. So will es Gott. Die Gesetzestafeln repräsentieren seinen Willen. So will es Gott auch in allen Abläufen der Endzeit. So will es Gott mit seiner Gemeinde. Und so will es Gott auch mit dieser Welt. Und deshalb noch einmal auch hier dieser Blick zum Himmel hin. Dass sich genau an dieser Stelle sozusagen der Himmel öffnet und die Bundeslade dem Johannes gezeigt wird, soll ja der bedrängten Gemeinde sagen, ihr könnt euch auf Gott verlassen. So wie er sein Volk durch die Wüste gebracht hat, sie geführt und geleitet hat in der Wolken- und Feuersäule, dieser Gott wird auch euch als Gemeinde führen und leiten. Gott hält seine Macht nicht länger verborgen. Blitze zuckten auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Die Erde bebt in furchtbarer Hagel. Das sind Offenbarungszeichen Gottes in seiner ganzen Machtfülle. Es ist nicht mehr das kleine Jesuskind in der Krippe, das man vielleicht niedlich finden kann. Es ist nicht mehr der Wanderprediger Jesu, der Mann aus Nazareth, was kann denn da schon Gutes kommen? Es ist nicht mehr der Verachtete, der am Kreuz hängt. Sondern hier kommt einer in einer unvorstellbaren Machtfülle. Und Gott hält mit seiner Macht, auch mit der Macht seines Messias, nicht mehr zurück. Vielleicht hast du auch schon Lebenssituationen erlebt, wo du an der Macht Gottes gezweifelt hast. Wo einfach in deinem Leben alles anders lief als gut und optimal. Wo dir Gott selber fragwürdig geworden ist. Wo du von seiner Gegenwart überhaupt nichts gespürt hast. Wo scheinbar andere Mächte stärker waren als die Macht Gottes. Und genau hier sind wir zum Glauben gerufen. Vertrau dem jetzt noch verborgenen Gott, denn der Glaube lohnt sich. Die Zeit ist gekommen, wo über die Toten Gericht gehalten wird, wo deine Diener, die Propheten, ihren Lohn erhalten. Ja, es wird einmal einen Lohn geben. Gott belohnt die Seinen. Nun könnte man sagen, nun strengen wir uns ja an. Lohn ist das, was wir geleistet haben. Und wenn wir viel leisten, dann wird der Lohn auch sehr groß. Die Rechnung geht nicht auf. Wir werden nicht für die guten Taten belohnt. Wie vieles wurde dann aus Egoismus geschehen? Die größte Belohnung ist im Grunde die, das ewige Leben in Gottes Gegenwart zu haben. Wir müssen Gott nicht mehr entbehren. Und wenn man es dann ganz streng sieht, ist ja aller Lohn eigentlich Gnadenlohn. Denkt mal an dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da kommen doch welche so erst 17 Uhr und 18 Uhr war eh Feierabend. Na, da sind die noch eine Stunde durch den Weinberg geschlendert, haben vielleicht auch mal ein bisschen mit angepackt. Und diese Burschen kriegen am Ende einen vollen Tageslohn. Ich kann mir vorstellen, wo sie den in der Hand hatten, haben sie ganz verschämt in die Tasche gesteckt und gesagt, verdient haben wir es nicht, verdient haben wir es nicht. Und liebe Brüder und Schwestern, das wird unser Ankommen bei Jesus sein. Wir erhalten ewiges Leben und werden am Ende sagen, verdient habe ich es nicht, aber du, Jesus, hast es mir geschenkt. Das ist unser Lohn. An keinem Tag deines Lebens, und das ist auch so ein Stück, diese Aussage unseres Kapitels, musst du Gott entbehren. Nur wir dürfen jetzt mit diesem noch unsichtbaren Herrn und Heiland unterwegs sein. Aber so, als wäre er da, so dürfen wir mit ihm rechnen. Und mit den Augen des Herzens erkennen wir jetzt schon und sprechen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht, und herrschest. So bleibt der Weg der Gemeinde Jesu auch durch die Endzeit ein Weg, der unter Gottes Schutz gegangen wird. Also nie muss die Gemeinde ihren treuen Herrn entbehren. Nicht die triumphierende und die auftrumpfende Gemeinde lebt in der Nachfolge Christi, sondern die, die treu, zuversichtlich und hoffnungsvoll ihren Weg mit Jesus gehen. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, aber du auch als einzelner Christ, als Nachfolger. Geh deinen Weg in aller Treue mit Jesus und halte dich ganz fest an sein Wort. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wenn wir unseren Gang durch die Offenbarung fortsetzen, dann werden uns auch Bilder und Szenen vor Augen stehen, mit denen wir nicht so viel anfangen können. Aber es geht auch um die Grundaussagen. Und das hast du damals auch deiner Gemeinde vermitteln wollen, die gerade im Römischen Reich so bedrängt wurde, wo die Christenverfolgungen immer schlimmer wurden. Da wolltest du deiner Gemeinde durch Johannes sagen lassen, habt einfach Mut, vertraut. Gott bringt euch ans Ziel. Und diese Botschaft, die dürfen auch wir hören. Und wir brauchen ja die Worte der Ermutigung und des Trostes, die Worte der Stärkung. Wie schnell ist auch unser Glaube am Boden zerstört. Wir stehen dann fragend und zweifelnd da, und wissen manchmal nicht weiter. Danke für alle Ermutigung durch dein Wort und dass du deine Gemeinde ans Ziel bringen wirst. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen. Wir singen noch mal ein Lied miteinander.